Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen, the dating app designed to be deleted.
Hinge ist gemacht für Menschen, die es ernst meinen, und zwar unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.
Du legst ein ausführliches Profil an mit deinen gewählten Pronomen, kannst dafür sogar Sprachnachrichten und Videos aufnehmen. All das hilft dem Algorithmus, dir die Menschen anzuzeigen, mit denen du besonders kompatibel bist.
Und wenn du unsicher bist, wie du ein gutes Gespräch anfangen kannst, machen dir die Prompts den Einstieg viel leichter.
Prompts sind kurze Fragen, mit denen du dein Profil tunen kannst, mit denen du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Und dies deinem Gegenüber ermöglichen, gleich ein authentisches Gespräch anzufangen.
Hinge hat Prompts speziell für die LGBTQIA+-Community entwickelt, zum Beispiel, welche queeren Orte deine Favorites sind oder wie Gender Euphoria für dich aussieht.
Also, wenn du noch auf der Suche nach authentischen Verbindungen bist, lad Hinge runter und probier die Prompts aus.
Diese Folge haben wir übrigens auf Reisen aufgenommen und ich habe Mia gefragt, ob sie zufällig ihren Mikrofongriff bereit hat, um noch ein kurzes Intro und Outro aufzunehmen. Das mache ich jetzt gerade über mein Handy. Und die Sprachnachricht, die sie aus Zypern zurückgeschickt hat, wollten wir euch aber trotzdem nicht vorenthalten. Im Hintergrund hört ihr übrigens Joe, die ihr vielleicht noch aus Folge 37 kennt.
Jo, leider habe ich mein Mikro nicht mit. Wir sind nämlich jetzt umgezogen, kurzzeitig in eine andere Wohnung und ich habe mein Mikro nicht mitgenommen. Und wir sind jetzt auch gerade gar nicht da, wo wir wohnen, weil wir wollten gerade auf ein Meeting gehen. So geil. Ich wünsche, das wäre passiert, bevor wir die Folge aufgenommen haben. Ein Meeting in der Kirche, was auf der AA-Webseite deklariert war, das aber eigentlich ein Gottesdienst war, von so Katholiken, die 1,5 Stunden was von Jesus erzählt haben. Und das war total krass. Auf Englisch?
Ich habe was verstanden, leider.
Und das war so total die Message, völlig sexistisch, total schlimm. Und dann am Ende wollten die uns gar nicht gehen lassen, weil wir dann meinten so, ja, eigentlich wollten wir hier auf ein AA-Meeting, wo ist denn das und so. Und die hatten natürlich überhaupt keine Ahnung, warum das auf der AA-Webseite ist, nee, aber
es
die meinten, ja, there's a reason. There's a reason why you're here. Never thought about that? Jesus is the solution to your problems. And also Bill Wilson, he was an atheist, but then he found Gott. Kannst dir nicht ausdenken, ey. Naja, genau, Moral von der Geschichte. Ich hab leider auch kein Mikro mit. Ich kann das schon machen, aber dann wirklich auch nur mit dem Handy. Ja, keine Ahnung. Ich könnte es zur Not auch noch morgen irgendwie an mein Mikro rankommen. Anyway, wir müssen jetzt wieder nach Hause fahren.
Das hier ist übrigens der zweite Teil unseres Gesprächs über Spiritualität, das Leben, die großen Fragen, das ab und zu ein bisschen abschweift. Trotzdem viel Spaß damit.
Willkommen zurück im Soda Club Podcast.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Soda Club gibt es jetzt auch als Magazin. Du findest das Soda Mag,
Magazin für Unabhängigkeit,
unter sodaclub.com.
Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
Wenn man so in der Natur steht, dann kann man das, ist das ja schön. Und dann kann man schon.
Das fängt sehr gut an.
Ich glaube, Kreativität, kreative Prozesse und sozusagen dieses, dass es eine Energie gibt, die entsteht, wenn Menschen zusammenkommen und gemeinsam was schaffen, die nur dadurch entstehen kann, dass Menschen zusammenkommen und etwas erschaffen wollen, die nicht reproduzierbar ist auf anderen Wegen und dass das hat für mich was Magisches. Ob das wirklich magisch ist oder nicht, keine Ahnung, aber das ist was, wo, das ist ein, also das wäre das, wo ich sozusagen sagen würde, das ist soweit ein Funken von etwas Höherem, von etwas, was aus einer anderen Sphäre kommt und ein Geschenk ist.
Ja.
So in der Art. Das, ich glaube, dass Kreativität und menschliche Verbindung, das sind schon Sachen an, die, ja, ich, das könnte man schon vielleicht von Glauben sprechen.
Ja, es ist auf jeden Fall was nicht rational erklärbar ist und auch nicht auf so eine beweisbare Art sinnlich erfahrbar. Das stimmt schon. Ich finde auch immer, ja, ich glaube, Siri Hustvedt hat es geschrieben, ne, dass wenn man eine Beziehung hat mit einer anderen Person, dann erschafft man ja immer so ein drittes Wesen. Also die Beziehung selber hat ja so eine Art Essenz. Mit jeder Person, die du kennst, also mit jedem Menschen, mit jedem Freund, mit jedem Familienmitglied hast du ja so eine ganz spezielle Essenz dieser Beziehung und du bist auf gewisse Art und Weise auch nur mit dieser einen Person so wie du, oder ich bin, also mit meinem Kumpel Matt zum Beispiel bin ich eine ganz spezielle Person, die ich mit niemand anderem bin. Und das ist auch irgendwie so ein Ding, ne? So was Ungreifbares, was aber unbestreitbar auch wahr ist.
Unbestreitbar.
Ja.
Ja, also ein Grund für mich, für Spiritualität wäre halt, also das irgendwie vielleicht noch ein bisschen auszubauen und noch ein bisschen an ein paar mehr Sachen zu glauben.
Geiler Plan. Voll gut. Noch was für die To-Do-Liste. An ein paar mehr Sachen glauben.
Also ich meine, es ist ja schon irgendwie schön, Magie in etwas zu sehen oder zu vermuten oder so. Das ist ja schon irgendwie was Schönes. Einfach aus dem ganz banalen Grund, dass ich manchmal echt ein Problem habe mit der Existenz und ihrem Ende. Also mit dem Gedanken, fuck, das wird irgendwann alles vorbei sein. Warum mache ich jetzt den Kram hier gerade? Was soll das jetzt alles sein und bringen? Und irgendwie so ein bisschen so ein unbefriedigendes Gefühl und so eine sehr große, lähmende Dunkelheit, die irgendwo so da hinten schlummert, wo man sie nicht anerkennen will, dass all das alles mal zu Ende sein wird.
Der Tod.
Der Tod oder so, ja. Und da mir quasi psychisch eine Hintertür einzubauen, zu sagen, ah, pass auf, wenn du mal wieder daran denkst, dass das alles hier ein Ende haben wird, dann glaub doch einfach an eine ewige Seele, die dann irgendwie im Kosmos ist.
Sehr easy fix. Ja, aber das Ding ist, also ich glaube, in dem Fall ist Körperarbeit eine richtig gute Idee, weil das beste und einzige letztendlich Gegengift gegen den Tod ist ja das Leben. Und das Leben kriegst du halt nur mit Körper. Beziehungsweise, ich meine, du kannst dir natürlich jetzt irgendwie eine To-Do-Liste machen und sagen so, ein paar mehr Sachen glauben, weil das gut ist. Und das weiter zerdenken, das ist ja wieder ein Denkprozess. Du denkst dir ja wieder so, ah, das wäre total gut und ein guter Baustein in meinem vollständigen Erwachsenenleben oder so. Aber das Spüren, also dass man am Leben ist,
Das ist ja was anderes, ne? Das braucht man, glaube ich, in so einem Moment. Wenn man irgendwie diese Midlife-Crisis kriegt und so, dieses ganze Sinn-Ding, da braucht man, muss man singen, tanzen, keine Ahnung. Vielleicht auch irgendwo tauchen oder, ja, doch irgendwie Sinneserfahrungen machen, was Körperliches. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Glaube ich wirklich.
Ja, und aber ich finde, man kann halt auch, also was ich gerne irgendwie machen würde, ist diese Sinneserfahrung halt auch eben als einen spirituellen Akt auch begreifen. Dass halt, dass es irgendwie was damit zu tun hat, dass ich da mich an was Höheres andocke.
Das kommt dann schon von alleine, ne?
Ja?
Ja, glaube ich schon. Wenn man was gefunden hat, was funktioniert, dann kommt das schon von alleine, glaube ich. Yoga. Da sind wir wieder beim Yoga. Müssen wir leider fragen, hier weißt du bestimmt mehr drüber.
Ja. Ja, das finde ich ja auch voll schön, wenn ich das so bei Vlada sehe und dann sind die so mit ihrem Turban da irgendwie am Yoga machen. So, ich finde das total schön.
Ja.
Also wirklich, also komplett unironisch. Ich finde das richtig schön und ich finde, das wirkt so, als ob das Frieden gibt und das will ich auch. Aber ich will kein Yoga machen.
Gib mir Frieden for free. Ohne Yoga. Ja, als ich nüchtern geworden bin, so im ersten halben Jahr bin ich ja immer zu so einem Buddha-Kult gegangen irgendwie, zu so einem Meditationsding. Es waren so Buddhisten, die haben so for free so Meditationsworkshops angeboten, in so einem voll schönen Raum, in so einem Loft in Berlin-Mitte, so einmal die Woche. Und da hast du dann irgendwie so 10 Stunden lang so eine Einführung bekommen ins Meditieren, also wie man das macht. Die haben halt so Tiefenmeditation gelehrt, also so mit so einem, es war wirklich kein Shishi dabei, also keine Mantras, kein Atemtechniken oder irgendwas, sondern es war einfach nur, du machst die Augen zu, konzentrierst dich auf nichts und denkst nichts und scheiterst dann natürlich komplett die ganze Zeit dran. Und das war alles, so du bist da hingegangen, einmal die Woche und hast eine Stunde lang mit anderen Leuten da gesessen und meditiert, mehr war nicht. Und dann später, nach diesen 10 Einführungsstunden, haben wir dann angefangen, so mit so, halt für Leute, die weitermachen wollten, die mussten dann irgendwie diese ganzen Gurus, die lesen und so. Und dann wurde das so ein sektenmäßiges Ding. Und dann bin ich halt weggeblieben, weil das war der Part davon, den ich nicht geil fand. Aber dieses, dieses Meditieren, das fand ich schon ziemlich super. Das hat schon was gemacht. Und es war auch was Spezielles, so mit anderen Leuten das zu machen. Das ist was anderes als alleine. Also man erzeugt schon so ein Energiefeld. Man hat das Gefühl, man erzeugt zusammen so ein Energiefeld.
Mhm.
Und das ist total toll. Ich glaube, so vom Denken weggehen, vom Rationalisieren weggehen, ist, glaube ich, irgendwie eine gute Richtung, wenn man an so eine Grenze stößt. Weil es gibt so viele andere Sachen, die man machen kann, um sich lebendig zu fühlen. Als Denken.
Ja, genau. Ich glaube, das ist nämlich so ein bisschen das Ding. Letztendlich geht es ja darum, dass man sich gut fühlen will. Also, dass man was tut, was einen nährt, sozusagen, auf verschiedenen Ebenen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich lange Zeit Dinge vernachlässigt habe, die mich auf einer spirituellen Ebene nähren. Also, auf einer intellektuellen Ebene, okay. Ich meine, so mein Essen gut könnte mal besser, könnte mal schlechter sein, kann mal schlechter, ne, so, aber ist okay, ich habe das auf dem Schirm, so, es ist was ich irgendwie, also ne, wenn ich sozusagen an so die Bereiche denke, in denen ich Dinge brauche, die mich nähren, dann weiß ich, das Intellektuelle, der Körper, das Essen, was auch immer, aber irgendwie eben das, wo man das Gefühl hat, dass man mit etwas Höherem verbunden ist, das habe ich noch nie genährt. Und ich glaube ganz viel auch aus einer Angst heraus für so eine abgedrehte Esotante gehalten zu werden. So, oder dass es irgendwie mit meinem Selbstbild, mit meiner Identität nicht übereinstimmt, dass es immer quasi um die Ratio geht und um das wissenschaftlich Erklärbare und so. Und das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich das unter einen Hut bringen kann, dass ich natürlich an die Wissenschaft glaube. Ach, guck, ich glaube an die Wissenschaft.
Zählt auch nicht. Aber guck mal, ich meine, es ist doch eigentlich total einfach. Die Wissenschaft ist ja gut und schön, kann man ja dran glauben, glaube ich auch dran. Ist alles gut mit der Wissenschaft. Aber die Wissenschaft behauptet überhaupt nicht, alles zu wissen. Im Gegenteil. Also warum soll man denn nicht irgendwie noch was zusätzlich machen oder an irgendwas anderes glauben? Also was ist denn das Problem damit? Das ist ja, das macht dich ja nicht unglaubwürdig, das macht dich ja nicht irgendwie unseriös, wenn du also im Gegenteil, ich finde es eigentlich eher schwierig, wenn Leute zu sehr der Meinung sind, es gibt nur das, was sie sehen und wahrnehmen können, weil das einfach total auch so komisch arrogant ist. Also warum bin ich denn das Maß aller Dinge? Warum sind denn meine Sinneserfahrungen jetzt irgendwie das Einzige, was existieren soll? Das ist doch Quatsch.
Naja, es sagt ja keiner, dass es Sinneserfahrungen sind. Es gibt ja auch andere Dinge, die etwas messen können als unsere Sinne. Unsere Sinne sind ja sehr ungenaue Messinstrumente.
Trotzdem, es geht ja immer letztendlich um unseren eigenen Blickwinkel. Es geht ja nur darum, wir stellen uns ins Zentrum dieser ganzen Konstruktion. Mhm. So, und das ist ja auch okay. Aber dann irgendwie das so als was Absolutes hinzustellen, das wird dann ja auch wieder dogmatisch. Das ist dann ja wieder ein neues Dogma. Ich hab mal mit einem Typen zusammen gewohnt, einen Amerikaner, der kam aus dem Mittleren Westen, aus so einem sehr gottesfürchtigen Gegend, und der war total traumatisiert. Also der hatte eine Familie, die total so Jesus wird uns retten und so, und der war halt so total, irgendwann hat er seiner Mutter gesagt, dass er nicht an Gott glaubt, dann hat die irgendwie geweint ein Wochenende lang, hat nicht mehr mit ihm gesprochen und so. Also es war halt Riesenthema so mit Glauben und katholisch sein und so. Und der hat das so sehr abgelehnt durch seine Prägung, dass er dann genau das Entgegengesetzte gemacht hat. Nämlich hat er dann dauernd irgendwelche Bücher gelesen, die beweisen wollten, warum es Gott nicht gibt. Und wollte dann immer alle Leute dazu bekehren, die irgendwas geglaubt haben, sodass es alles Bullshit ist. Und dass es das alles nicht gibt. Also egal welcher Glaube jetzt, Katholizismus, Buddhismus, ist das Gleiche für ihn. Es war alles Quatsch. Und jeder, der was geglaubt hat, war automatisch dumm. Und ich habe zu ihm immer gesagt, Joe, du machst genau das Gleiche. In die andere Richtung. So.
Ja, fairerweise muss man sagen, ich glaube, es ist ein unumgängliches Entwicklungsstadium von jemandem, der frisch entdeckt hat, dass er nicht an Gott glaubt. Also so ähnlich wie mit Veganern, die gerade frisch angefangen haben, vegan zu sein, die einem die ganze Zeit erzählen, wie toll es ist, vegan zu sein. Oder mit Leuten, die frisch aufgehört haben zu trinken, die jetzt allen Leuten erzählen müssen, was für eine krasse Revelation und wie revolutionär das jetzt alles ist und warum immer noch diese ganze dumme Gesellschaft, die immer noch den Alkohol verherrlicht oder an Gott glaubt oder noch Tiere isst oder whatever. Das ist sozusagen, bis man da so ein bisschen seinen eigenen Frieden hat und so ein bisschen damit nicht mehr so dieses Sendungsbewusstsein hat. Ich meine, bei manchen hört dieses Sendungsbewusstsein nie auf. Die machen dann einen Podcast dazu so. Nerven die andere Leute damit. Schlimm. Ich hatte auch so eine Phase, die hatte ich halt eher so als Teenager, aber ich musste auch nicht gegen Elternhaus rebellieren. Mm. Und insofern kann ich schon verstehen, dass die erst ein bisschen bei anderen Leuten, also dass die bei dem jetzt vielleicht ein bisschen später kam. Ja. Ist halt krass, dass er sich daraus befreit hat, ne? Also ich kann es schon nachvollziehen, dieses Gefühl vielleicht, wenn du diesen krassen Cut mit deiner Familie gemacht hast, dann willst du halt auch sicher gehen, dass du recht hast.
Ja, obwohl ich muss auch sagen, der war ja mit seiner Familie nicht, also das war schon okay, ne? Die haben ihn nicht verstoßen oder so, aber ja, klar, es ist eine Emanzipation, auf jeden Fall. Mhm. Aber ja, irgendwann ist es halt, also die Antwort auf jede Frage, wenn man erwachsen ist, ist halt, kommt drauf an. Mhm. Also je reifer man ist in seinen Haltungen und so, desto toleranter wird man halt auch, glaube ich. Oder? Ist es nicht so? Wenn jetzt jemand mir erzählt, dass er an Aliens glaubt.
Ach, also ich werde schon, bei manchen Sachen werde ich schon krass judgy.
Ja.
Zum Beispiel, wenn Leute nicht ans Impfen glauben oder so. Weil da wird sozusagen für mich, bekommt es eine gesellschaftliche Dimension, wo quasi deren persönlicher Glauben andere Menschen in Gefahr bringt. Und das ist dann für mich sozusagen keine, das fällt mir dann schwer zu akzeptieren.
Aber einfach. Das ist, glaube ich, auch eher was Politisches. Also ich glaube, das ist eher so, da ist der Weg zum Instrumentalisieren ganz, ganz kurz. Also ich glaube nicht, dass die meisten Leute, die ich kenne, die gegen das Impfen sind nicht dagegen, weil sie nicht daran glauben, sondern weil sie diese Form von Kontrolle, die sie da wahrnehmen, die da ausgeübt wird vom Staat, ablehnen. und dagegen rebellieren. Es hat gar nicht so viel mit dem Impfen zu tun, sondern eher mit der Pharmaindustrie und bla und dem System und so.
Also wenn ich daran glaube, dass eine Impfung mehr bringt, als sie schadet, woran ich definitiv glaube. Ich meine, es ist ja auch nicht so, sagt ja auch keiner, oh, diese Lobby, die mich immer dazu bringen will, Wasser zu trinken. Das ist, die wollen alle diese krasse Kontrolle über mich ausüben. So, nein, Bullshit. Jeder weiß, dass es besser ist, Wasser zu trinken, als kein Wasser zu trinken. So. Und dann muss man auch nicht gegen irgendwas rebellieren. So, die Rebellion kommt ja dann, wenn du sozusagen skeptisch bist, in Anführungsstrichen. Eben wenn du halt nicht dran glaubst.
Ja gut, aber das mit dem Wasser ist halt, da musst du halt einfach nur mal einen Tag kein Wasser trinken, dann wirst du schon glauben.
Ja, musst halt einmal irgendwie eine Krankheit bekommen, gegen die man impfen kann. Denkst du dann vielleicht auch so,
Ja, also, ja, aber das ist ja dann das, ne? Das irgendwie, ja, weiß ich nicht, also ich denke mir immer, solange man niemandem anders schadet, also das ist irgendwie so meine Philosophie, solange man niemandem schadet, kann man glauben, woran man will.
Ja, aber...
Nein, ich sag nicht, dass ich nicht judgy bin. Natürlich bin ich ein judgy. Natürlich mache ich mich über Leute lustig, die mir erzählen, irgendwie... Diese Scientologen, die haben auch irgendwie so komische Messgeräte auf, wo die dann immer auf so Marktplätzen stehen und irgendwas messen und so. Natürlich mache ich mich darüber lustig. Aber andererseits denke ich auch, naja, mein Gott, also keine Ahnung, wie viel Autorität habe ich denn mit meinem Tarot? Und bin ja auch nicht besser.
Ich finde schon, ganz objektiv betrachtet, bist du besser als Scientology.
Ja, okay, klar. Also wenn man die Ebene noch mit reinzieht, Geld zu generieren, also klar, das zu kapitalisieren, ist natürlich nochmal was anderes.
Also Leute sozusagen da drin auch gefangen zu halten und am Aussteigen zu hindern und so und krasse psychologische Manipulation zu betreiben. Also ich finde, da kannst du halt, da finde ich, kann man dann auch nicht sagen, ja gut, die schaden ja niemandem damit. Dasselbe sehe ich halt auch bei, und das ist halt so ein bisschen das Ding, bei Sachen, wo es wirklich auch um die Gesundheit geht von Menschen, okay, wenn du sozusagen nur für dich selber entscheiden würdest, dass du meinetwegen keine Antibiotika nehmen willst oder so und dann selber irgendwie an irgendeiner Infektion stirbst, die man hätte verhindern können, okay. Aber sobald es sich sozusagen dann zum Beispiel auf die Kinder oder auf einfach auf andere Menschen so auswirkt, was ja beim Impfen einfach effektiv so ist, geht mir so ein bisschen meine Toleranz abhanden.
Ja, ich verstehe das schon. Aber ich meine, ich versuche das so ein bisschen auszublenden tatsächlich, weil für mich wäre das auch schon beim Katholizismus so. Ich finde, wenn jemand seine Kinder taufen lässt, und ich kenne viele Leute, die ihre Kinder taufen lassen, ne? Oder die Kirchensteuer zahlen, das sind alles ganz okay Leute. Aber ich finde immer, wenn man sich das mal durchdenkt, was das eigentlich für ein Verein ist, was sie so machen und gemacht haben in der Geschichte, die Katholiken, dann denke ich mir so, das dürfte eigentlich keiner mehr unterstützen, besten Gewissens heutzutage. Aber then again... denke ich auch, dass man nicht automatisch deswegen irgendwie unmoralisch ist, wenn man seine Kinder taufen lässt. Also, weißt du, ist halt so ein Ding. Immer mehrere Ebenen. Bekehr einfach bloß niemand anders.
Das ist ja letztendlich auch ein Punkt vom Erfolg von AA. Ja, es ist ein spirituelles Programm, wo für Leute diese Spiritualität vielleicht auch abschreckend finden. Aber letztendlich ist es halt egal, was du als deine höhere Macht identifizierst oder benennst oder so.
Ja, das ist tatsächlich irgendwie, AA ist so ein bisschen, die machen das, wie ich das mache. Fällt mir jetzt gerade so auf, tatsächlich. Es sind alles nur Empfehlungen. Also manche Leute glauben richtig doll an diese höhere Macht, manche Leute nennen die Gott, manche Leute machen das gar nicht, aber alle kommen zusammen total gut zurecht, weil alle wissen, wir sind hier, alle aus dem gleichen Grund, wir wollen alle im Prinzip das Gleiche, nämlich Nüchternheit und wie wir da hinkommen, mit was für mentalen Stützen und Begrifflichkeiten, ist egal. Und du kannst nicht rausfliegen, es wird kein Geld gemacht.
Das ist einfach so krass wichtig. Ja,
es wird kein Geld gemacht, niemand profitiert. Es ist noch nicht mal prestigeträchtig, tatsächlich, überhaupt nicht. Es geht einfach nur um, ja, es geht um ein gutes, höheres Ziel und niemand muss irgendwas. So finde ich eigentlich, kann man, und gleichzeitig hat es aber was total Sektenmäßiges und viele Leute sind sehr spirituell und es sind auch sehr viele spirituelle Texte am Start und so.
Und es gibt ja auch Leute, die sind ganz schön dogmatisch. Also die sozusagen, das ist ja ein bisschen dieses Problem, da wo zum Beispiel Holly Whitaker ja auch quasi mit AA aneinander geraten ist, also nicht mit AA ist ja kein, also mit vielen Leuten aus AA aneinander geraten ist, dass sie halt gesagt hat, euer Recovery Model ist nicht meins, es ist geprägt vom Patriarchat und ich weigere mich anzuerkennen, dass bloß weil AA nichts für mich ist, ich meine Nüchternheit nicht ernst nehme. Das ist ja so eine gewisse Arroganz, die man ja durchaus AA, aus AA auch immer mal wieder irgendwie mitbekommt. Mhm. Wenn du nicht deine Steps machst, wenn du nicht zum Meeting gehst, so, wenn du es schleifen lässt, dann wirst du rückfällig werden. Dann nimmst du deine Nüchternheit nicht ernst, dann bist du, ne, so. Und da finde ich, ist halt schon so ein gewisser Dogmatismus dabei, wo ich sagen würde, das ist halt auch irgendwie nicht cool. So, also es gibt ganz viele Sachen, die super gut daran sind, aber sozusagen das als einziges Recovery Model zu sehen und alle anderen sind eigentlich nur wieder der Weg zurück ins Verderben, das ist einfach so krass eindimensional gedacht und finde ich, ich verstehe das auch einfach überhaupt nicht. Also wie man da drauf kommt, dass man der einzige Weg ist. So.
Ja, macht.
Und das ist also halt das Sektenmäßige.
Ja, das ist Machtausübung. Ne? Wenn du, wenn möglichst viele Leute glauben, du bist der einzige Weg oder das, was du machst, ist der einzige Weg, das ist halt Machtausübung. Mir hat tatsächlich neulich jemand erzählt in meinem Meeting, dass irgendwo am anderen Ende der Stadt oder in anderen Meetings sich so Strukturen aufbauen. Und dass da so Leute sind, die so Strukturen aufbauen tatsächlich irgendwie. Ja, so sektenmäßige Strukturen. Na, die halt. Es gibt ja dieses Sponsormodell, Sponsorschaft, und die halt ganz viele Sponsis sich züchten sozusagen. Also die ganzen Neuen so einfangen und dann so Netzwerke aus so ganz vielen Sponsis, die dann wieder Sponsis haben und dann ihre eigene Sicht so, ich habe das nur aus zweiter Hand, wie gesagt, ich darf da wahrscheinlich auch im Podcast gar nicht drüber reden, sorry an die SektenführerInnen. Aber der hat da erzählt, da geht's voll ab, da gibt's irgendwie so ein paar Meetings, die sind so total irgendwie krass und mit so Liedern und Leuten, die da irgendwie die Fäden ziehen und so. Und ich habe mir das nur angehört und dachte so, crazy. Aber gibt's halt in jeder fucking menschlichen Zusammenkunft, ne, egal was es ist, gibt's einfach immer irgendwelche Pappenheimer, die gerne einfach Leute beeinflussen wollen und dadurch halt Macht ausüben. Das ist einfach urmenschlich offensichtlich. Ich meine, wir machen einen Podcast.
Ja. So schön. Aber ich finde, wir können nicht behaupten, dass wir sagen, dass wir der einzige Weg sind. Also, das ist irgendwie. Also, ja, wir sind Menschen mit Sendungsbewusstsein. Fair enough. Aber ich finde, das, was ja sozusagen, was ja das Perfide ist, in der dogmatischen AA-Logik, dass jeder Widerspruch nur wieder ein Beweis dafür ist, dass du es nicht richtig machst.
Hm.
Also ist sozusagen, jeder Widerspruch wird aufgenommen und wird wieder in das System zurück reingesogen.
Ja.
Dass es schon so angelegt ist, dass wenn du daran zweifelst, dann ist es nur dein Ego, das verrückt spielt oder so. Ne? Und dann musst du nur mal wieder den und den Step machen oder so. Das ist halt wie in der Kirche, ne? Wenn du irgendwie zweifelst, dann musst du halt deine Ave Marias beten oder was auch immer. Ne? Und das ist sozusagen dann schon der Beweis, dass du nicht genug an Gott glaubst.
Ja.
Und dass du dann in die Hölle kommst, in der Konsequenz sozusagen. Und diese Art von zirkulärer Argumentation, die Leute drin hält und jeden Widerspruch von vornherein schon entkräftet hat, bevor er überhaupt eigentlich geäußert wurde.
Mhm.
Das ist das, wo ich ein Problem mit habe.
Ja, ich auch, total. Ich meine sowieso Läden, Strukturen, die man nicht kritisieren darf, das ist immer ein riesiger Red Flag. Also sobald du auf irgendwas kommst, wo du keine Kritik üben darfst, dann ist schon Vorsicht geboten. Also alles, was gesund ist, ist auch kritisierbar. Sollte auch kritisiert werden, ja. Das ist sehr wichtig. Und ich meine, gut, tatsächlich ist es ja in Städten, ich denke immer so in Berlin, auch als der Typ mir das letzte Woche erzählt hat, ne, in Berlin ist es ja gar kein Problem. Es gibt 100 Meetings, wenn du irgendwo sektenmäßige Strukturen findest, gehst du halt in ein anderes Meeting. Aber wenn du es auf dem Dorf hast, ne, wo es nur ein Meeting gibt oder zwei, bist halt gefickt. Das ist schon, ja, und dann wird es halt gefährlich. Ne, muss halt immer Alternativen geben.
Ja, ich stimme zu, muss Alternativen geben. Ja.
Ich denke mir ja immer irgendwie so, Flexibilität ist ein Zeichen für Gesundheit. Wenn man so ganz doll nicht überzeugbar ist, ich weiß nicht, aber zum Beispiel irgendwie, mein Freund ist ja konservativ.
Ich finde, du sagst das immer so ein bisschen so, als irgendwie ihm so ein Horn aus dem Kopf wachsen oder so.
Ja. Ja, ja.
Oder sei laktoseintolerant oder so, nicht, dass das schlimm ist. Also ich wäre lieber laktoseintolerant als konservativ, um ehrlich zu sein.
Laktoseintolerant ist auch kein Problem für mich. Aber also konservativ, das ist schon, da habe ich schon, also ich habe teilweise Diskussionen mit dem, wo ich denke so, wow, okay.
Ich frage mich immer, was sie konservieren wollen.
Ja, die alte Welt.
Ja, aber die ist doch scheiße.
Die ist besser. Also für ihn ist sie tatsächlich besser. Das muss man tatsächlich auch einfach so sagen. Das ist halt
für einen weißen Mann. Für einen weißen Heteromann oder was.
Weißer Cis-Mann. Ist natürlich klar, es ist besser. Ja klar, stimmt schon. Das wollen die konservieren. Und ich meine, was man kennt, ne, das ist ja auch urmenschlich. So, das, was du kennst, ist immer besser als das, was du nicht kennst. Egal wie scheiße es ist. Das ist ja auch der Grund, warum Veränderung einfach so scheiße. Wir finden ja Veränderung eigentlich meist scheiße. So. Also das ist immer so die Go-To-Idee zumindest als Mensch. Auch wenn sie dich vielleicht rettet. Aber dein System hat halt gelernt, das Bekannte, das zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass es dich noch nie umgebracht hat. Und deswegen ist es automatisch gut. So, du überlebst ja noch. So. Und das Unbekannte, das bringt dich vielleicht um. Deswegen ist es automatisch schlechter. Ja, aber nee, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass sich das total, das ist für unsere Beziehung gar nicht, also überhaupt keine Rolle spielt, nie gespielt hat. Also wir haben zwar Diskussionen, ne, über so Themen, über zum Beispiel ging es mal irgendwann um die Wirtschaftskrise, die jetzt aus der Corona-Pandemie entsteht und so. Und sein Standpunkt war, naja, die Lösung ist halt, wir brauchen mehr Unternehmer. Wir brauchen halt mehr Leute, die Firmen gründen und so. Und brauchen einfach mehr, also letztendlich mehr Kapitalismus. Und ich meinte, ja, vielleicht wäre es gut, wenn man den Kapitalismus, den es gibt, erstmal regulieren würde, sodass alle was davon haben. So, also so Grundsatzdebatten, ne? Wo ich manchmal denke, so, wie kann das überhaupt funktionieren? Aber das funktioniert halt, weil wir beide flexibel sind, überzeugbar von anderen Standpunkten, auch interessiert an dem, was die andere Person zu sagen hat und warum sie das sagt, wo sie herkommt und eben so eine solide Basis gemeinsamer Werte. Also
quasi eine Werteunion.
Ja, genau. Nein, aber ich meine, ich weiß nicht, es wird ja immer gesagt, in letzter Zeit wird ja immer gesagt, früher, da haben sich die Konservativen und die Liberalen oder so, oder die Linken und die Rechten haben sich ja dann doch noch viel mehr auseinandergesetzt miteinander und mittlerweile gibt's so Fronten und alles ist so frontmäßig und so. Ich kann das gar nicht beurteilen, glaube ich, weil ich noch zu jung dafür bin. Ich glaube immer, ich habe immer das Gefühl, die Leute, die sowas sagen, meinen irgendwie so die 70er Jahre oder so, wo man manchmal so Debatten im Fernsehen sieht, wo die sich so gegenseitig anbrüllen im Bundestag und so.
Keine Ahnung, aber ich würde sagen, die 1930er Jahre und 40er Jahre waren auch schon ganz schön konfrontativ.
Naja, geht. Also nicht lange, sagen wir mal so.
Ja, es waren aber schon da durchaus verhärtete Fronten, würde ich sagen, ne? Also.
Ja, aber dann, also da gab es ja dann irgendwann keine, also das, klar, das Faschismus, ne? Irgendwann gab es nur noch eine Meinung. So, und das ist natürlich immer super anstrengend, wenn es, wenn es unterschiedliche, also wenn man halt die ganze Zeit streiten muss. Streit ist halt anstrengend, so, aber. Wichtig, schon wichtig.
Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass vor uns also wirklich große Überlebensfragen stehen. Und wir haben gerade eine haben wir da auch hinter uns und das haben wir, als ich vom Impfen gesprochen habe. Das ist nämlich genau das Problem, wo eben Fronten verhärtet sind, wo ich merke, dass also ich viel Toleranz für viele Dinge aufbringen kann, nicht für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und auch nicht für Dinge, die andere Leute in Gefahr bringen. So, wo sozusagen persönliche Meinungen und Einstellungen, wo man sagen könnte, ja, das ist doch deren Privatsache, plötzlich nicht mehr privat sind, weil ich sie in etwas Gesamtgesellschaftliches einordne und sage, okay, das ist entweder solidarisch oder unsolidarisch. Und das ist natürlich eine verhärtete Front, weil die einen sagen, es geht hier um meine eigene persönliche Gesundheit. Und die muss ich doch verteidigen dürfen. Und zwar so, wie ich der Meinung bin, dass es richtig ist. Standpunkt, den ich nachvollziehen kann. Ich aber sage, naja, aber nicht, wenn es zum Schaden, nicht, wenn es zu Lasten anderer Menschen gibt, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen können und deren Immunsysteme geschwächt sind. So, und da haben wir eine verhärtete Front, wo es einfach ums Überleben geht. Und ein ähnliches Problem haben wir in Bezug auf den Klimawandel. Das ist einfach, uns wird der Arsch auf Grundeis gehen. So, das ist die größte Krise. Das bedroht unsere gesamte Existenz. Mhm. Und natürlich sind gerade, wenn jetzt auch jüngere Generationen nachwachsen, Menschen sind ja nachwachsende Rohstoffe. Natürlich sind da, gerade wenn man sich so Fridays for Future oder so anguckt, natürlich sind die in gewisser Weise radikal, weil es einfach um ihr Überleben geht.
Würde ich auch gar nicht als radikal bezeichnen. Ist ja nicht radikal, oder?
Naja, die sagen halt, man muss halt unser Überleben sichern.
Ja.
So. Okay. Natürlich, klar. Naja, klar. Und das ist aber ja das Ding, dass so diese Fragen sind halt andere Fragen, als man vielleicht noch damals, als sich noch alle besser verstanden haben hatte. Wo es dann war, machen wir hier mal ein bisschen Sozialabbau, machen wir hier mal ein bisschen irgendwie Hochschulreform oder so. Das sind alles so Sachen, wo man sich so denkt, so ja, kann man sich dann drüber streiten, ist das jetzt gut oder schlecht? Die Auswirkungen sind sowieso so indirekt, dass man das irgendwie eh nicht so richtig checkt. Aber Corona-Krise und Klimawandel, glaube ich, da geht es wirklich an unsere Substanz. Und ich glaube, deswegen sind da Sachen so verhärtet. Also zumindest bei mir. Also wo ich auch merke, mir geht Toleranz verloren da in den Themen.
Ich glaube auch gar nicht, dass es früher so anders war. Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist irgendwie Nostalgie, wenn man das sagt. Ich weiß nicht. Es gibt auch diesen Spruch, die grundlegende Frage ist, ob du der Meinung bist, in einem feindlichen oder in einem freundlichen Universum zu leben. Von wem ist der? Weiß ich gar nicht mehr. Aber entweder so jemand wie Einstein oder so jemand wie Douglas Adams. Aber dazwischen, weiß ich auch nicht. Also irgendjemand, so jemand hat das auf jeden Fall gesagt. Freundlich oder feindlich. Und ich bin total der Meinung, also hundertprozentig überzeugt eigentlich davon, jetzt sind wir ja im Glauben, dass alle Menschen gut sind, also von Natur aus gut, und dass alle Menschen mehr oder weniger das Gleiche wollen, nämlich eben Sicherheit für sich und ihren Clan und sich zugehörig fühlen. So, das ist so basic, glaube ich. Und das ist die Motivation für alles, was wir so machen. Und völlig egal, ob jemand, also ne, super Hardcore-Kapitalist ist in dieser Hinsicht genau gleich wie so ein Hippie-Eso-Heini. Ja, das glaube ich wirklich. Und irgendwie, also ich glaube, Liebe ist... Okay,
Liebe ist die Antwort auf
Liebe
alles.
Liebe ist immer die Antwort. Ja, wirklich. Ich glaube das wirklich. Und ich glaube, dass, also ich kann in der Hinsicht auch, ich kann mega wütend werden bei so Konversationen, ne? Also mit meinem Opa oder so. So, wenn Leute irgendwie der Meinung sind, das ist ein Grundrecht, eine Yacht zu haben, weil das habe ich mir erarbeitet und nur ich allein habe mir das erarbeitet mit meinen eigenen Händen und so. Das bestreite ich sehr. Aber ich fühle, woher das kommt, diese...
Ich glaube auch, dass das, natürlich ist es anstrengend, auch so Spannungen auszuhalten und vielleicht an Stellen zu gucken, wo es nicht so angenehm ist. So. Und das ist, also zum Beispiel, um mal wieder elegant einen Bogen zu schlagen zu meinem Streit in den Kommentarspalten, wo ich nämlich eben genau auch, ich weiß gar nicht, ob ich erzählt habe, worum es in dem Streit dann ging, also es waren auf jeden Fall, naja, halt diese super vielen Kommentare so von wegen, naja, selber schuld und so, krasses Victim-Blaming. Ich halt auch so dachte, Mann, Leute, ey, bisschen Empathie wäre halt nett, so. Und dann bin ich manchmal so erschrocken, dass halt da so Empathie verloren geht. Und gleichzeitig denke ich so, ja gut, aber es ist halt eine Abwehrreaktion. Und es ist auch ein Schutzmechanismus zu behaupten, dass es einem selbst nicht passieren könnte. Oder dass es nur dummen Leuten passiert oder nur den anderen Leuten oder so. Ne, und dass man selber deshalb davor geschützt ist, weil man zu einer anderen, besseren Gruppe dazugehört oder so. Kann ich ja alles nachvollziehen. Aber ich finde halt auch, man kann irgendwie auch in Anspruch stellen, dass Leute sich halt mit sowas auch auseinandersetzen und es da halt trotzdem hingucken. Muss man halt, also gut, nee, muss man nicht, muss keiner machen, aber ist halt, also, ja, weiß ich auch nicht.
Ist halt, ja, na, ist halt auch irgendwie die reifere, erwachsenere Art, Haltung, so.
Aber ich halte ja zum Beispiel auch irgendwie so daran fest, dass ich keine also dass ich so in meinem Bild von Spiritualität und dass ich so, also ich merke das Brett vor meinem Kopf, ne? Ich merke das.
Ja, das ist doch alles.
Ich meine, so richtig bereit ist, aufzugeben.
Ach so, nein, aber ich meine, so, wenn du es reflektierst, ist doch alles in Ordnung. Ist doch super. Also wenn man die eigene Beschränktheit in irgendeiner Haltung oder so sehen kann oder auch in eigenen Handlungen oder so, das ist doch perfekt. Das ist doch die halbe Miete oder mehr als die halbe
das
Miete.
Das ist wissenschaftliches Denken.
Ja.
Letztendlich.
Ja. Und das schützt einen halt auch eben vor diesem ganzen schrecklich dummen Dogmatismus. Also, dass man da rumläuft und irgendwelche Leute mit aller Kraft davon überzeugen muss, dass man die eine und einzige Wahrheit kennt. Das ist ja, also, das sind ja auch wirklich die unangenehmsten Partygäste, so Leute. Einfach irgendwie die eine Wahrheit kennen. Also das ist ja...
Philosophiestudenten im ersten Semester.
Oh Gott, kennst du so Leute? Ich kenne überhaupt keine
Nicht
Studenten
mehr.
In irgendeinem ersten Semester.
Bin rausgewachsen.
Ja.
Okay, vielleicht ein Schlusswort dazu. Lohnt sich Spiritualität, ja oder nein?
Das ist die falsche Frage.
Ach, Mann.
Lohnt sich das? Was ist da für mich drin? Was springt für mich dabei raus?
Ja, ja. Ja, natürlich. Natürlich. Ich brauche doch eine Motivation.
Also ich finde, man sollte schon auch einfach auf sich achten, auf eine ganzheitliche Art und Weise. Und wenn du der Meinung bist, was ja durchaus wissenschaftlich begründbar ist, dass du nicht nur aus deinem Geist bestehst, sondern auch aus deinem Körper und deiner Seele, was auch immer das sein mag, vielleicht die Schnittstelle zwischen Geist und Körper, dass du dich dann um alle drei gleichwertig kümmerst, wie eine liebende Mutter, die sich um alle drei Kinder auch gleich kümmert, das ist doch Motivation genug. Weil das ist das Richtige. It's the right thing to do. Du kannst ja, auch als du hast neulich irgendwann mal gesagt, so, du würdest am liebsten nur aus Geist bestehen. Da dachte ich schon so, ach komm, das ist doch gemein. Sei doch nicht so gemein zu deinem Körper. Ich meine, der tut so viele tolle Sachen. Ich meine, das ist dein Werkzeug, mit dem du die Welt wahrnimmst. So, das ist so abgefahren und toll. Kann so viele Sachen damit machen.
Vielleicht müssen wir einfach demnächst, wir haben ja schon mal angefangen, eine Körperfolge aufzunehmen, die ich dann abgebrochen habe.
Ja, weil du keinen Bock auf Körper hast, weil du gesagt hast, ich will nur Geist sein, fertig.
Ja, wir haben eine Folge angefangen und dann habe ich nach 20 Minuten oder so das Gefühl gehabt, boah, das wird nichts.
Ja.
Ja, das müssen wir nochmal, wir müssen auch nochmal einen zweiten Anlauf starten. Ja,
können wir voll machen.
Es wurde auch schon öfter angefragt, sozusagen. Ja,
obwohl natürlich auch, also das, was als erstes angefragt wurde, weswegen wir das angefangen hatten, war ja dieses Thema mit Essen und so weibliches Bodyshaming und so, ne?
Ja, aber das hat doch ganz viel mit dem Körper zu tun. Also mit dem, nicht nur mit der Art und Weise, wie man so quasi sich, ob man sich jetzt zu dick oder zu dünn oder sonst wie irgendwie zu doll irgendwas findet, sondern halt, ja, als was man, ob man den Körper als beständiges, zu bearbeitendes Objekt wahrnimmt oder eben als man selbst.
Mhm. Ja, voll, das ist halt dieses Beauty-Thema, ne?
Beauty, wirklich, also ich finde es halt krass existenziell.
Es ist halt beides, ne? Es ist eben, man kann da halt voll die politische Debatte auch aufmachen über Frauen und Männer und Medien und Germany's Next Topmodel und aber auch, man kann auch total ewig in diesem Zusammenhang von Sucht reden und von Essstörungen und so. Da gibt es total viele Angles.
Gucken wir mal. Also, aber ich glaube, das steht auf jeden Fall dann demnächst mal an.
Aber gut, ja. Also, lohnt sich Spiritualität? Ich sage ja.
Ja. Ja, siehst du? Ja, würde ich auch sagen. Guck, haben wir doch gemeinsam Nenner gefunden.
Aber gut.
Ja.
Okay. Alright.
Dann, ja, viel Spaß beim Yoga machen.
Nee, Pool. Ich gehe jetzt in den Pool. Es ist abends,
okay.
Der Mond scheint und ich gehe in den Pool. Ich bin auf Zypern übrigens, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt.
Nee, hast du nicht erwähnt.
Ja, ich habe einen Pool.
Also zumindest noch nicht on air. Wir haben es schon erwähnt.
Ich werde es auch nächste Woche nochmal sagen. Nee, kann ich. Dann bin ich in Portugal. Ach, es ist ein Sommer voller Reisen, das ist super.
Voll schön.
Ja,
okay.
Alright, dann.
Mach's gut.
Du auch, bis Tschüss. Bald. Ciao.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.
Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das jetzt auf sodaclub.com.
Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch unser brandneues Magazin.
Das Soda Mag. Magazin für Unabhängigkeit. Wir schreiben dort über Nüchternheit, Popkultur, Feminismus und Liebe.
Und alles, was uns sonst noch einfällt.
Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unsere Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns weiterhin für Feedback, Fragen und Themenvorschläge.
Und wenn du uns Sternchen auf Apple Podcasts und ein Herzchen bei Instagram hinterlässt, freuen wir uns.
Bis bald
im Soda Club.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.